Blabla. Blabla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Betthupferl.
Okay, Sportsfreund, sagt Karin und fuchtelt beim Sprechen mit ihrem Zeigefinger vor Sebastians Gesicht herum, wie eine Florettfechterin vor dem finalen Stoß. Ich weiß nicht, was du geraucht hast, und ich frage mich, wie zur Hölle du an einem Mittwochvormittag auf die unverantwortliche, um nicht zu sagen komplett verblödete Idee gekommen bist, dir einen Joint reinzupfeifen. Aber das geht gar nicht. Wir sind doch keine 20 mehr. Snorre öffnet Sebastians Mund, um zu einer Erwiderung anzusetzen. Aber Karin versiegelt ihm blitzschnell mit ihrem Fingerflorett die Lippen. Ist das wirklich zu viel verlangt? Die Kinder abholen, ihnen was zu essen machen, ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Nichts davon ist eine Raketenwissenschaft. Millionen von Frauen handeln das tagtäglich, ohne Zwischenfälle, ohne herumzuheulen, vor allem ohne Drogen zu nehmen. Aber du, keift Karin und setzt dem ängstlich zurückweichenden Plappergeist im Körper ihres Mannes das Florett an die Brust. Du stellst das ganze Haus auf den Kopf, ziehst dir irgendein Kraut rein und drehst völlig durch. Karin stemmt die Hände in die Hüften. Wäre das eine Szene aus einem Cartoon, denkt Snorre, würde sie mit den Hufen scharren, aus Nase und Ohren rauchen und dröhnen wie eine voll aufgeheizte Dampflok. Doch leider befindet sich Snorre nicht in einem Cartoon. Das ist die harte, ungeschönte Realität eines Ehelebens. Kein Wunder, dass man dieses Konzept in der Geisterwelt abgeschafft hat. Er unternimmt einen zweiten Versuch, zu Wort zu kommen. Doch Snorre hat noch nicht einmal zu Ende Atem geholt, da grätscht ihm Karin auch schon dazwischen. Ich bin noch lange nicht fertig, Herr Brettschneider. Da brauchst du mich auch gar nicht so treu doof aus deinen zugekifften Augen anzuschauen. Wir hatten das groß und breit besprochen. Ich behalte den Job, du schmeißt hier den Laden. Ich muss mich auf dich verlassen können, während ich mich in der Kanzlei abrackere. Und das hatte sich Snorre einfacher vorgestellt. Der ganze Auftrag entglitt völlig seiner Kontrolle. Auf so ein Katastrophenszenario hatte ihn niemand vorbereitet. Ganz im Gegenteil. Zum Einstand ein ganz einfacher Auftrag, hatte der Rat versprochen. Ein leicht zu knackender Kerl, eine harmlose Familie, Friede, Freude, Eierkuchen, hatte man ihm versprochen. Eine Familie wie Wachs in seinen Plappergeisthänden. Doch von ersten Wort an hatte er nur Chaos verursacht. Eigentlich sollte er, Snorre, diesen Sebastian rundschleifen, ihn zuerst zu einem lauteren Mann machen, dann für höhere Aufgaben vorbereiten. Doch nun wurde er rundgemacht von dieser angeblich ach so friedfertigen Karin. Meine Güte, war die in Rage. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie ihrem Gatten gleich ein Auge ausstechen. Und diese angeschwollene Halsschlagader. Huiuiui, wenn die platzt, dann herrscht hier aber wirklich eine Sauerei. Also, reiß dich zusammen, denkt Snorre und strafft seine, soll heißen Sebastians Schultern. Dann setzt er kurzerhand über. Augenblicklich verstummt Karin. Sebastian glotzt verwirrt, verzweifelt, geradezu erbarmungswürdig aus der Wäsche. Gut so, denkt Snorre und atmet tief durch. Vielleicht hält er jetzt mal kurz die Klappe und unternimmt keinen Fluchtversuch. Versuchen wir ein letztes Mal, die Missionen geordnete Bahnen zu lenken. Bitte, fleht Snorre und versucht so wenig nach Karin zu klingen wie nur irgend möglich. Hör mir jetzt einfach mal 5 Minuten ruhig zu.
Definition: Flüsterfeen, auch Feen der Inspiration,
können Menschen durch das sanfte Einpflanzen von Gedanken und Emotionen zu besonderen Erfindungen und Taten anregen. Definition: Seelenwächter, auch Hüter der spirituellen Ordnung. Sie bewachen die Seelen der Verstorbenen, auch Geister genannt, die zum Beispiel aufgrund von metaphysischen Konflikten noch nicht bereit sind, ins ewige Licht zu tauchen, und unterstützen alle Seelen beim Übergang, sobald sie bereit sind. Definition: Traumwandler, auch Traumweber, haben die Fähigkeit, zwischen den Welten zu wandeln, in Traumwelten der Menschen einzutreten und dort zu agieren. Sie erschaffen, verändern und steuern Träume, um wichtige Botschaften und Warnungen zu hinterlassen. Definition: Wächter der Schicksalsfäden, auch Schicksalswächter. Diese Wesen sind mit dem Kosmos und dem Schicksal verbunden und überwachen die Fäden des Schicksals. Sie sind in der Lage, kleine Veränderungen zu bewirken, die den Verlauf von Ereignissen beeinflussen können. Vor abertausenden Jahren, als die Menschheit noch in ihren Kinderschuhen steckte und im Einklang mit allen Wesen auf dieser Erde lebte, schien es, als ob dieser Koexistenz niemals auch nur ein Härchen gekrümmt werden könnte. Doch mit der Zeit, je schlauer der Mensch wurde und je besser er es verstand, sich Ländereien anzueignen und diese für sich allein und seine Belange nutzen zu wollen, geriet das friedliche Miteinander ins Wanken. Der Mensch riss alles an sich, was er begehrte, und nahm keine Rücksicht auf Verluste. Er vertrieb die friedlichen Flüsterfeen aus ihren Höhlen an den Flüssen, um diese zu begradigen und besser für Handelstransporte nutzen zu können. Er verbannte die Seelenwächter von den nebligen Wiesen, um mehr des Landes als Ackerflächen nutzen zu können. Er scheuchte die Traumwandler aus den Wäldern, um an mehr Brennholz und Baumaterial zu gelangen. Auch die Wächter der Schicksalsfäden waren nicht sicher vor der Gier nach Besitz, Ruhm und Reichtum des Menschen. Und so wurde auch sie aus den Bergen verscheucht, damit dort nach Gold, Edelsteinen und Salz geschürft werden konnte. Da die Macht, die von den subtilen Fähigkeiten der magischen Spezies ausging, so enorm war, sperrte der Mensch sie in ein Verlies, so tief in massiven Stein gehauen, sodass sie nie wieder das Tageslicht sehen sollten. Von nun an war es am Menschen selbst, sich zu inspirieren, doch auf die Traumwelt und das Schicksal vermochte er selbst keinen Einfluss zu haben. Was letztendlich übrig blieb, waren die verlorenen Seelen, auch Geister genannt, die aufgrund des Fehlens der Seelenwächter von nun an auf ewig dazu verdammt waren, zwischen Erde und Licht ihr Unwesen zu treiben. Auszug aus Geschichte der Geister von Randolph dem Weisen. Sebastian, brummte der Schädel. 5 Minuten, die dein Leben verändern. So beginnen normalerweise YouTube-Videos mit fragwürdigem Coaching-Inhalt. Die letzten 5 Minuten seines Lebens, zugegebenermaßen waren es eher 10, denn Snorre hatte etwas weiter ausholen müssen, um ihm zumindest einen groben Gesamtüberblick über die Situation zu verschaffen, hatten es in sich. Sebastians Blick fällt auf Karin, die, nachdem Snorre sich dankenswerterweise wieder aus ihr entfernt hat, auf der Couch im Wohnzimmer zusammengesackt ist. Sie wird sich an nichts erinnern, verspricht Snorre an Sebastian gewandt. Das Letzte, was sie weiß, ist, dass sie heimgekommen ist und ihr ein fürsorglicher Ehemann ein fürstliches Mahl serviert hat. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Du bist ein Geist und bist auf der Mission, die Menschheit zu retten. Und zwar vor den vielen bösen Geistern, die auf der Erde ihr Unwesen treiben, weil vor ein paar Jahrhunderten alle Seelenwächter eingesperrt wurden. Aber du bist doch selbst ein Geist. Musst du dich denn dann nicht selbst bekämpfen? Sebastian runzelt die Stirn. Immer noch nicht sicher, ob er da wirklich mit einer Art Seele spricht, die in die Fernbedienung des Fernsehers geschlüpft ist, oder ob er eben doch einfach nur den Verstand verlor. Geist ist nicht gleich Geist, Sebastian, gibt die Fernbedienung gedehnt zurück. Ich bin einer der Harmlosen. Es gibt verschiedene Unterarten. Ich bin, wie du mittlerweile wissen solltest, ein Plappergeist. In meinen Augen die beste Spezies. Ich kann Gegenstände, Tiere oder auch in Personen fahren und die Kontrolle über Gesagtes oder auch manche Handlungen übernehmen. bei meinem ausgefeilten Humor ein absolutes Privileg, von mir heimgesucht zu werden. Das wirst du schon auch noch merken. Jedoch habe ich Grenzen, die ich in meinem Tun nicht überschreiten kann. Welche zum Beispiel? Schießt es aus Sebastian heraus. Nun, wir Plappergeister sind zwar fantastische, lästige, kleine Biester, aber wir dürfen und können euch Menschen nicht an den Kragen. Wir haben einen Kodex und sollte unserem Menschen etwas Schlimmes zustoßen, dann werden wir von unserem Rat hart bestraft, tönt es aus der Fernbedienung. Viel schlimmer trifft es da Menschen, die von Truggeistern besessen werden, die Schein und Wirklichkeit vermischen können, sodass ihre Opfer nie mehr einordnen können, was wahr ist und was nicht. Stell dir vor, du gehst über eine Brücke und da ist gar keine. Blöd gelaufen. Sebastian läuft das eiskalt den Rücken herunter. Alle seine Nackenhaare stellen sich auf. Willst du damit sagen, es gibt noch mehr andere Geister? Fragt er zögerlich. Klar! Die Fernbedienung zuckt kurz und fährt fort. Zorngeister, die Menschen zu gewalttätigen Taten antreiben können. Schattengeister, die Angst und Verzweiflung verbreiten. Seelenverschlinger, die sich an der Energie ihrer Opfer nähern. Schmerzgeister, die sich meist auf emotionalen Schmerz spezialisieren. Alles böse, böse Buben und Mädels, wenn du mich fragst. Und es gibt noch so viele mehr. Sebastian schaudert. Wie viele sind das dann? Von den Bösen? Snorre schnalzt mit der Zunge. Hat eine Fernbedienung eigentlich eine Zunge? Nun ja, von den Bösen sind es, glaube ich, nicht so arg viele. Kommt immer auf den Menschen drauf an, dem der Geist entspringt, weißt du? Es gibt schon viele üble Leute auf der Welt. Aber glücklicherweise seid ihr Menschen doch ein ganz netter und verspielter Haufen. Aber überleg doch mal, Sebastian, ich glaube, du hast das immer noch nicht ganz begriffen. Jeder Mensch, der aktuell stirbt, kann nicht in die ewigen Jagdgründe oder wie ihr Romantiker das auch immer nennen mögt, übergehen, weil es aktuell keine Seelenwächter gibt, die Seelen der Verstorbenen dorthin geleiten. Bedeutet, seit eine Gruppe von mittlerweile auch schon längst verstorbenen Menschen die Seelenwächter in das dunkle Verlies gesperrt haben, gibt es einen minimalen Geisterüberschuss auf diesem schnuckeligen Planeten. Und das ist nicht gut. Das stört die Balance. So, für heute sind das erstmal genug Informationen. Ich hüpfe jetzt in dein Tablet und amüsiere mich bei einem Horrorfilm. Kannst du was empfehlen?
Solle noch mal jemand behaupten, er, Sebastian Brettschneider, sei nicht das größte Organisationsgenie der Menschheitsgeschichte. Wie er die Kinder mit einer gerade noch so akzeptablen Verspätung abgeholt und ihnen eine gerade noch so glaubhafte Ausrede aufgetischt und es ihnen eine gerade noch so bezahlbare Portion Eis gekostet hatte, sich deren Stillschweigen zu erkaufen. Das würden ja wohl auch die bescheidensten Gemüter als brillant bezeichnen. Und wie er sich bei Karin mit einem in Windeseile gezauberten Curry und einer von roten Rosen flankierten, rhetorisch geradezu Shakespeare'schen Entschuldigung aus der Schusslinie laviert hatte, das bewegte sich auf der Aalglatt-Skala mindestens auf Spitzenpolitikerniveau. Eigentlich also alles fein soweit. Wäre nicht diese ständige, latente Hab-Acht-Stellung, so ein dauerhaftes, subtiles Kammerflimmern seiner Nackenhaare aufgrund dieses neuerdings regelmäßigen, überfallartigen Auftauchens seines neuen, nun ja, ihn als Freund zu bezeichnen, wäre auf der Ein-Problem-Schönreden-Skala ebenfalls eine 10. Als Trainingseinheiten bezeichnete Snorre jene Angewohnheit, Sebastian aus heiterem Himmel in hochnotpeinliche Situationen hineinzubuxieren. Ein Pfund Hackfleisch, bitte, halb-halb, ruft er der Metzgerei-Fachverkäuferin auf der anderen Seite des Tresens zu. Die greift fröhlich lächelnd zu einem Schäuflein, das sie schwungvoll in einen Berg geschredderter Muskelmasse tauchen lässt. Es ist Freitagnachmittag bei Brettschneiders Zeit für die Einkäufe. Magst dein Radl Gelbwurst? Fragt die Matrone. Sebastian blickt sich um. Kein Kind weit und breit. Hinter ihm stützt sich lediglich eine Großmutter auf ihren Rollator. Die wird wohl nicht gemeint gewesen sein. Nein, danke, nur das Hack, sagt Sebastian. Stimmt was nicht mit unserer Gelbwurst? Zischt die Metzgerei-Fachverkäuferin und wedelt wild mit dem Wurstscheibchen. Die Schaufel richtet sie wie einen Revolver auf Sebastian. Aber der riecht den Braten. Na klar, Snorre, netter Versuch. Weißt du was, du fettes Weibsstück, frisst deine Gelbwurst doch selber, schaust dir aus, als würdest du den ganzen Tag naschen, sagt Sebastian, grinst und zwinkert. Der Verkäuferin fallen sowohl Wurst als auch Kinnlade herunter. Die Oma hinter Sebastian kichert leise. Sebastian schwant Böses. Body-Shaming, kreischt die Metzgerei-Fachverkäuferin. Kauft kiloweise Hackfleisch und nennt mich fett, dieses Grischball. Gibt es hier ein Problem? Fragt der herbeigeeilte Filialleiter, die Hände in die Hüften gestemmt, bereit, seiner Angestellten zur Seite zu stehen, komme was wolle. Der Herr hat mich beleidigt, sagt die sichtlich betroffene Metzgerei-Fachverkäuferin. Ich habe ihn nur von unserem Angebot der Woche kosten lassen wollen. Sie hebt die Gelbwurst in die Höhe, Beweisstück A. Ja, ich hab's auch gehört, ergänzt die Großmutter und streckt Sebastian die Zunge heraus. Alles nur ein Missverständnis, wirklich, beteuert Sebastian. Fett hat er mich genannt, sagt die Metzgerei-Fachverkäuferin. Und Weibsstück, ergänzt das Muttchen, dem Sebastian am liebsten an die Gurgel ginge, wenn es die Spielregeln nicht verböten. Ob die Gelbwurst recht fettig ist, wollte ich doch nur wissen, und ob's von einer Sau stammt oder von einem Eber, erklärt Sebastian und streckt die Hand aus. Wie ein Schmuckstück bettet die Metzgerei-Fachverkäuferin die Wurstscheibe auf seine Finger. Pflichtschuldig steckt er sich die Wurst in den Mund, kaut und versucht dabei möglichst genüsslich auszusehen. Und? Fragen Filialleiter, Metzgerei-Fachverkäuferin und Oma im Chor. Sau gut, sagt Sebastian und streichelt sich den Bauch. Ich nehm 2 Stück. Aber gerne, flötet die Metzgerei-Fachverkäuferin. Braver Junge, sagt die Oma. Komm du mir nach Hause, denkt Sebastian. Er muss noch viel, viel üben.
Wie zum Geier sollen mir denn solch unangenehme Situationen dabei helfen, die Welt zu retten? Raunt Sebastian wütend in Richtung Kühlschrank. Er sortiert seine Einkäufe routiniert mit schnellen Handgriffen in die Küchenschränke ein. Das Erlebnis in der Metzgerei hallt noch deutlich in ihm nach. Die Blicke der anderen Kunden, die spitzen Bemerkungen der Verkäuferin, sein unkontrolliertes Stammeln, alles spielt sich erneut vor seinem inneren Auge ab. Und jetzt soll das Erleben solcher Peinlichkeiten einen tieferen Sinn haben? Während er daran denkt, steigt ihm die Schamesröte ins Gesicht. Sebastian stöhnt und lehnt sich erschöpft gegen die Arbeitsplatte. Danach war er noch im Supermarkt. Milch, Brot, Eier und was sonst noch so in einem Standardeinkaufswagen einer ganz normalen Familie landet, besorgen. Doch die Angst vor einer weiteren ungewollt peinlichen Situation ließ ihn wie mit Scheuklappen durch den Laden rasen. Ganz normale Familie. Ja, alle bis auf ihn vielleicht. Normal ist das nämlich nicht. Immer noch zweifelt er den Auftrag an, den Snorre ihm übermittelt hat. Angeblich, so hat es ihm sein Plappergeist erzählt, entstammt Sebastian aus einer alten Dynastie, einer Herrscherfamilie, die damals dafür sorgte, dass die Seelenwächter in ihr Bergverlies eingesperrt wurden. So ein Unsinn. Er, Sebastian Aurelius Brettschneider, Erbe einer Herrscherdynastie. Papperlapapp, das ist vollkommener Humbug. Wir sind hier doch nicht in einem Film oder einem Buch. Wir sind hier im Leben, im echten Leben, in Deutschland. Da gibt's sowas nicht. Und jetzt soll ausgerechnet er sich erinnern, wo dieses Verlies ist,
damit wir die Seelenwächter rauslassen können und die Geister, die auf dieser Welt ihr Unwesen treiben, hinübergleiten können in irgendein ewiges Licht? Halleluja, was für ein Quatsch! Erinnern an etwas, was ich selbst nicht erlebt habe? Sebastian erschaudert. Snorre hat ganz besondere Methoden angekündigt, damit seine Hirnwindungen auf Hochtouren kommen. Angeblich ist Scham ein ganz bedeutendes Werkzeug dafür, dass Geistesblitze entstehen und vererbte Erinnerungen bei ihren Erben zutage gefördert werden können. Snorre, du elendes Nervengespenst, faucht er und schlägt mit der Faust gegen den Kühlschrank. Ja, bitte? Die freche Stimme dringt aus dem Inneren des Kühlschranks. Sebastian seufzt. Warum machst du das nur mit mir? Weil wir diese Info brauchen. Und nichts bringt vererbte Erinnerungen schneller ans Tageslicht als der heiße Stich der Peinlichkeit. Snorres Stimme klingt belustigt. Bist du bereit für die nächste Runde? Die Kinder kommen ja erst in 2 Stunden aus der Schule, fährt der Plappergeist fort. Sebastian rollt mit den Augen. Nein, nein, nein und nochmal nein. Ach komm schon! In dem Augenblick klingelt es an der Haustür. Das kann nur der Postbote sein, denkt Sebastian und läuft mit schnellen Schritten aus der Küche zum Flur zur Tür. Und in dem Moment, in dem er diese schwungvoll öffnen will, geht sie wie von Geisterhand von selbst auf und knallt ihm hart gegen den Kopf. Autsch! Verdammt! Sebastian taumelt einen Schritt zurück und hält sich die Stirn. Warst du das? Schimpft er. Also bitte, warum sollte ich sowas tun? Der Postbote steht verdattert vor der Tür, hält ein Paket in der Hand und mustert Sebastian, der sich immer noch die Stirn reibt, auf der nun eine dicke rote Beule prangt. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ja. Sebastian reißt sich zusammen, schnappt das Paket und versucht souverän zu wirken. Tolle Türe heute, nicht wahr? Sicher? Der Postbote zieht eine Augenbraue hoch. Sie müssten hier noch unterschreiben. Sebastian nimmt den kleinen verkabelten Stift entgegen und setzt ihn am Touchpad an, das ihm der Postbote unter die Nase hält. Doch anstatt seinen Namen zu schreiben, malt er, wie von Plappergeisterhand, nur viele kleine Herzchen auf das Gerät. Nun wandert auch die 2. Augenbraue des Postboten nach oben. Stille. Okay, das war neu, murmelt der Postbote und mustert das Kunstwerk auf dem Touchpad. Tut mir leid, schönes Wetter noch für Sie. Sebastian schließt die Tür. Mein Gott, wenn das so weitergeht, bin ich verloren.
Sebastian steht auf einem Hügel, der eine Lichtung überragt. Ringsherum winden sich gigantische Bäume in den Nachthimmel. Am Firmament pappt wie ein ausgewaschener Aufkleber der Vollmond, der die Szenerie in ein fahles, silbriges Licht taucht. Eine gespenstische Szenerie. Unten auf der Lichtung tummeln sich Menschen in seltsamen, bodenlangen Gewändern. Sie schlurfen langsam, wie in Trance im Kreis. Dabei folgen sie den Spuren eines Symbols, das offenbar in den Erdboden gebrannt wurde. Wie es scheint, vollziehen sie ein archaisches Ritual. Während sie ihren Weg abschreiten, summen sie einen monotonen Singsang. Sie schaukeln mit den Oberkörpern hin und her und ihre Schatten ahmen den ungelenken Tanz gehorsam nach. Apropos Schatten, denkt Sebastian, wo ist meiner eigentlich? Er blickt sich um, kann sein schwarzes Ebenbild aber nicht entdecken. Und noch etwas fehlt. Seine Klamotten. Splitterfasernackt steht er hier in dieser ihm völlig unbekannten Wildnis. Reflexartig schnellen seine Hände vor seinen Bastiwutz, als ihn eine weitere Erkenntnis ereilt. Kurioserweise friert er gar nicht. Okay, ich träume, murmelt er erleichtert. Dann kann er sich das Schauspiel ja ganz in Ruhe anschauen. Chips wären schön, aber gut, man kann nicht alles haben. Als er sich wieder auf die Gestalten da unten in der Senke konzentriert, entdeckt er ein paar Objekte. Eine schwarze, von Rissen durchzogene Steintafel mit fremdartigen Zeichen, eine metallene Schale, aus der sich heller Rauch kräuselt, eine gewaltige Kette, die im Mondlicht bläulich leuchtet, und ein Dolch mit einer gezackten Klinge. Als ein Mann beginnt, die Zeichen von der Tafel in für Sebastian unverständliche Worte zu übersetzen und sie laut in den Wald zu rufen, erzittert leicht der Boden. Ein geisterhafter Wind rauscht durch die Wipfel des Waldes und die Stimmen der Versammelten werden lauter. Sebastian kneift die Augen zusammen. Was tun die da genau? Eine Frau lässt jetzt ihre Robe zu Boden gleiten. Man legt ihr die Kette um den Körper. Aha, denkt Sebastian. Was Magisches. Bannkreis-Lockmittel, sowas in der Art. Gut merken, das könnte Snorre interessieren. Auf einmal tritt ein Mann vor, schnappt sich den Dolch und schneidet der gefesselten Frau die Kehle durch. Das Blut fangen sie in der Schale auf. Der Gesang steigert sich zu einem markerschütternden Crescendo. Da fällt die Frau zu Boden und in der Sekunde tritt eine unnatürliche Ruhe ein. Sogar der Wind steht still. Aus dem Wald schweben durchscheinende Schemen in Richtung der Opferstätte. Erst vereinzelt, dann immer mehr. Dutzende, Hunderte. Als einer der Schemen mitten durch Sebastian gleitet, schreit er panisch auf. Depp, denkt er, jetzt scheißt du dich schon vor einem Albtraum ein wie so ein Kleinkind. Da drehen sich die Gestalten auf der Lichtung um. Sie blicken ihn unverwandt an. Sebastian erstarrt. Da hebt der vermeintliche Anführer die Hand, deutet auf Sebastian und ruft etwas, das klingt wie das Husten einer Hyäne. Als die ganze Meute losstürmt, reißt es Sebastian aus dem Schlaf. Sein Herz überschlägt sich, sein Atem rast. Der Vollmond linst durch das Fenster. Sebastian liegt im Bett, nackt, aber zu Hause, in Sicherheit. Und neben ihm Karin, die nur sorgenvollen Augen ansieht. Sebastian, flüstert sie sanft und legt eine Hand auf seine Brust. Du hast schlecht geträumt, kannst du dich an den Traum erinnern? Sebastian spürt einen kühlenden Schweißfilm auf seiner Haut. Im schummrigen Mondlicht sieht Karin einfach verführerisch aus. Ihre Haut glänzt, ihr Haar fällt weich über die Schultern. Sebastian lächelt. Ich erzähl's dir morgen, sagt er. Jetzt habe ich eine viel bessere Idee. Karin grinst und lässt zu, dass sich Sebastian eng an ihn schmiegt. Mit offenbar hellwachem Bastiwutz voraus. Glaub mir, Sportsfreund, das willst du nicht, säuselt Karin ihm ins Ohr. Heilige Schnorre, kreischt Sebastian und katapultiert sich fast aus dem Bett. Karin kichert. Sorry, Kumpel, das musste sein. Ahnenforschung, jetzt erzähl schon, jedes Detail könnte wichtig sein. Sebastian zieht die Decke hoch. Er ist sich ziemlich sicher, dass er a. nie wieder schlafen und b. schon gar nicht mit Karin möchte.
Snorre, das ist Schwachsinn. Ich mach das nicht, raunt er seinen Schlüsselbund an. Oh doch, du wirst, gibt der frech zurück. Nein, doch, nein, verdammt nochmal, nein. Sebastian, wenn du nicht freiwillig gehst, sorge ich dafür, dass du es trotzdem tust. Die Warnung ist wenig subtil und Sebastians Magen zieht sich zusammen. Snorre hat diesen unheilvollen Unterton in der Stimme, den er so gar nicht mag. Was soll das heißen? Fragt er misstrauisch. Snorre schweigt. Eine Pause, die viel zu lange dauert. Dann ein seltsames Gefühl. Ein Kribbeln auf der Haut, ein Zittern, ein Flattern in den Fingerspitzen und mit einem Zisch verschwindet Sebastians Pullover. Sebastian blinzelt. Sein Pullover ist nicht mehr da. Stattdessen steht er mit nacktem Oberkörper in der Umkleidekabine des Fitnessstudios. Seine Jeans folgt. Das wäre in diesem Setting noch nichts Ungewöhnliches. Trotzdem schwant ihm nichts Gutes. Snorre, faucht er und klammert sich verzweifelt an seine Boxershorts. Wage es ja nicht. Ich schwöre ich. Ein weiteres Zisch. Und er steht da. Splitterfasernackt. Für einen Moment ist es still, dann kichert Snorre. Und jetzt? Willst du so rausgehen oder soll ich dir noch einen kleinen Motivationsschub geben? Sebastian keucht, reißt das Handtuch aus seiner Sporttasche und wickelt es hektisch um seine Hüften. Das ist Körperverletzung oder zumindest ethisch fragwürdig. Bla bla. Bewegung, mein Junge. Die Erinnerungen kommen nicht von allein. Denk daran, Peinlichkeit ist der Schlüssel. Mit einem Swoosh hüpft er aus dem Schlüsselbund in Sebastians Bluetooth-Kopfhörer und gibt das Signal zum Losgehen. Sebastian presst die Lippen zusammen. Sein Herz rast, während er seine schweißnassen Hände an seinem Handtuch trocknet. Ich kann das nicht, murmelt er. Das ist Wahnsinn. Doch, das kannst du. Ich glaube an dich. Snorres Stimme trieft vor falscher Motivation. Sebastian schließt die Augen, atmet tief durch und öffnet schließlich die Tür. Der erste Schritt hinaus in den offenen Fitnessbereich fühlt sich an wie der Gang zum Schafott. Er bewegt sich langsam, bedächtig, jeder Muskel in seinem Körper ist angespannt. Das Handtuch presst er mit beiden Händen fest an sich, als wäre es ein Schutzschild gegen die unweigerlich kommenden Blicke. Und die kommen. Sebastian fühlt sie sofort. Die ersten Köpfe drehen sich, zwei Männer an der Hantelbank stoppen ihre Wiederholungen und mustern ihn mit gerunzelter Stirn. Ein Trainer in einem eng geschnittenen Sportshirt verlangsamt seinen Schritt, als würde sein Gehirn noch verarbeiten, was er gerade sieht. Okay, alles halb so wild. Ich mache einfach ein paar Übungen, verhalte mich normal, dann... Sebastians Gedanken überschlagen sich. Dann was? Platzt Snorre dazwischen. Dann vergessen Sie, dass du nackt im Fitnessstudio stehst? Interessante Theorie, ich beobachte das mal. Sebastian wirkt einen Fluch herunter, marschiert steif weiter, hält den Blick auf den Boden gerichtet und steuert das nächste freie Gerät an. Die Beinpresse. Ja, genau. Beine trainieren ist gut, murmelt er und setzt sich hin. In dem Moment bemerkt er seinen Fehler. Er muss das Handtuch loslassen. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Mit weit aufgerissenen Augen blickt er auf seine Hände, die immer noch sein letztes Stück Stoff festklammern. Snorre lacht. Na, was nun, Training oder Anstand? Sebastian schluckt. Er versucht, das Handtuch so unauffällig wie möglich zwischen seinen Oberschenkeln einzuklemmen, während er seine Füße auf die Fußablage setzt. Mit zittrigen Händen greift er die Griffe an der Seite. Atmen, einfach atmen. Er drückt das Gewicht nach oben. Einmal, zweimal. Fast beginnt er sich daran zu gewöhnen, bis er eine Bewegung im Augenwinkel wahrnimmt. Eine Frau auf einem Crosstrainer hat ihn entdeckt. Ihr Rhythmus verlangsamt sich, während sie ihn mit zusammengekniffenen Augen anstarrt. Ihr Blick wandert von seinem Gesicht zu seinem Handtuch, dann zurück zu seinem Gesicht. Sebastian erstarrt. Er kann fast hören, wie in ihrem Kopf ein Urteil gefällt wird, dann ein lautes Krachen. Er hat das Gewicht zu hastig abgesetzt. Die Maschine gibt ein lautes metallisches Klappern von sich. Fast zeitgleich rutscht das Handtuch gefährlich weit nach unten. Sebastian schnappt es im letzten Moment und springt panisch auf die Füße. Alles in Ordnung da hinten? Ruft eine Trainerin aus der Nähe des Empfangsbereichs. Ja, alles super, ganz hervorragend, antwortet er viel zu laut und beginnt hektisch auf der Stelle zu joggen. Hervorragend, schnarzt Snorre belustigt. Bist du sicher? Dein Gesicht sieht aus, als würde gleich dein Kopf explodieren. Halt die Klappe. Sebastian, die Trainerin kommt näher. Ihr skeptischer Blick bleibt an ihm hängen. Wo ist deine Sportkleidung? Er friert ein. Jetzt bin ich gespannt, ruft Snorre begeistert. Sebastian setzt ein viel zu breites Grinsen auf. Neues Trainingskonzept. Körperbewusstes Naturworkout. Naturworkout? Die Trainerin zieht die Augenbraue hoch. Ja, ganz neu, direkt aus Skandinavien, heißt Nordic Nakedness. Stille. Die Trainerin mustert ihn einen Moment zu lange. Okay, raus hier. Was? Nein, ich bin mitten im Training, protestiert Sebastian. Raus! Aber sofort! Sebastian beißt die Zähne zusammen. Das Blut rauscht in seinen Ohren. Er dreht sich um und marschiert, das Handtuch so fest umklammert, dass seine Fingerknöchel weiß werden, zur Umkleide zurück. Sobald die Tür hinter ihm zufällt, lehnt er sich keuchend dagegen. Ich hasse dich, Snorre. Der Plappergeist prustet vor Lachen. Ach komm schon, das war doch ein voller Erfolg. Noch 2-3 solcher Sitzungen und wir haben's. Sebastian seufzt tief. Warte nur ab, murmelt er, während er sich hastig wieder anzieht. Irgendwann kriege ich dich und dann wirst du dir wünschen, du hättest mich nie gefunden. Snorre kichert. Ich freue mich schon drauf.
Irgendwie tut er ihm ja schon leid, der Sebastian. Snorre ist an und für sich kein Unmensch, genauer gesagt kein Ungeist. Aber Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst und sein Job ist es eben vorerst, Sebastians Gedankenschranken zu öffnen. Snorre durchforstet das Badezimmer, während sein Schützling noch schläft. Das Erlebnis gestern im Fitnessstudio war anstrengend, anstrengender als das läppische Workout, das Sebastian dort normalerweise absolviert. Das glaubt er doch nie im Leben, dass Karin ihm abnimmt, er würde dort dreimal die Woche Gewichte stemmen. Ohne auch nur einen Millimeter Muskelmasse zu, geschweige denn Bauchfett abzunehmen. Für wie naiv müsste er seine Frau da halten? Karin ist doch hundertprozentig klar, dass ihr Göttergatte mehr Zeit in der Sauna verbringt als an den Geräten. Wobei er sich den Weg in den hölzernen Schwitzkasten künftig sparen kann. Inzwischen kennt ihn ja das ganze Studio im Adamskostüm. Snorri grinst, als er sich Sebastians Tortur noch einmal vor Augen führt. Nun gut, denkt sich der Plappergeist, was könnte ich heute Morgen abziehen? Ein Badezimmer, die ganze Familie im Stress, da fällt mir doch sicher was ein. Mit müden Augen steht Sebastian vor dem Badezimmerspiegel. Brav hat er die elektrische Zahnbürste über seine Beißerchen rödeln lassen und will sich nun den Mund ausspülen. Da geht das Surren in ein Murren über. Aha, wie beim Sex. Du versuchst es wieder mit der berühmten 5-Sekunden-Technik. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Wenigstens hier solltest du schon 3 Minuten durchhalten. Sebastian stutzt, schielt auf die Bürste, dann auf sein Spiegelbild. Es blickt ihn resigniert an. Sebastian wiederholt die Putzprozedur, bis er sich ganz sicher ist, gut und gern 5 Minuten geschrubbt zu haben. Seine Zähne werden die Mitmenschen wahrscheinlich blenden, wenn er so weitermacht. Doch jedes Mal, wenn er die Zahnbürste aus dem Mund nimmt, schaltet Snorre in einen schrillen Alarmmodus. Achtung, Achtung! Verfrühte Beendigung des Reinigungsprozesses. Plackwarnung auf Prämolaren und Molaren. Mit zusammengebissenen Zähnen putzt Sebastian weiter, bis es an der Tür klopft. Karin fragt, ob er beim Zähneputzen eingeschlafen ist. Glück gehabt, Zuckerschnute, sagt Snorre. Das hast du überstanden. Sebastian unterdrückt ein Knurren, schaltet genervt die Zahnbürste aus und wirft sie ins Waschbecken. Bevor er Snorre lauthals verfluchen kann, ruft ihn eine gewisse Dringlichkeit aufs stille Örtchen. Nun ja, still. Kaum hat er sich hingesetzt, schaltet Snorre in den Sportmoderatorenmodus. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren nervenaufreibenden Wettkampf im Porzellanschüsselbesteigen. Unser heutiger Herausforderer, Sebastian Brettschneider! Sebastian stöhnt. Da sehen wir ihn tief konzentriert. Die Haltung? Klassisch. Konzentriert. Die Taktik? Noch unklar. Wird er sich für einen Schnellschuss entscheiden oder doch auf kontrollierte Offensive setzen? Sebastian greift nach der Klobürste, aus der die Stimme zu kommen scheint. Er erwägt, der Plastikbürste das Genick zu brechen. Oh, das sieht nach einem Strategiewechsel aus, ruft Snorre. Eine Finte? Oder leitet Sebastian Brettschisser eine spektakuläre Schlussphase ein? In diesem Moment klopft es wieder an der Tür. Diesmal vehementer. Sebastian, alles in Ordnung? Du, klingst irgendwie angespannt. Sebastian erstarrt. Alles gut, ruft er mit gequälter Stimme. Ich hatte nur eine Art Verstopfung. Oh Gott, ist das peinlich, denkt er. Draußen bleibt es einen Moment still, dann hört er Karin murmeln. Okay, wenn du's sagst. Sebastian reißt Klopapier ab. Die eine Hälfte stopft er sich in die Ohren, mit der anderen tut er, was zu tun ist nach so einem Wettkampf. Er spült, zieht sich an, wäscht die Hände, reißt das Fenster auf und überlegt kurz, einfach hinauszuklettern und wegzulaufen. Da hört er den Seifenspender kichern und beschließt, sich weiter tapfer dem Kampf zu stellen. Ein Sebastian Brettschneider lässt sich nicht von einer Klobürste verarschen und schon gar nicht von einem Seifenspender auslachen. Das Bad gehört dir, sagt er nur, als er mit trotzig erhobenem Haupt an Karin vorbeispaziert.
Sebastian sitzt aufrecht, wie ein Soldat im Kerzenlicht. Die Tischdecke ist weiß, das Besteck glänzt und irgendwo plätschert leise Jazzmusik aus einem Lautsprecher. Vor ihm dampft ein Teller mit Hühnerbrust in Estragonsoße und gebackenen Drillingen. Es duftet köstlich. Karin nippt genüsslich an ihrem Riesling. Elegant, mühelos, so wie sie es immer tut, wenn sie in einem Restaurant sitzt, in dem das Wort Schaumreduktion mindestens dreimal auf der Speisekarte steht. »Wir brauchen mal wieder ein bisschen Zeit zu zweit«, hatte sie verkündet, bevor sie zum Hörer griff, um einen Tisch im feinsten Restaurant der Stadt zu reservieren. Seitdem schlug Sebastians Herz fast doppelt so schnell als sonst. Ein Essen, auswärts, also unter Zeugen, war gerade nichts, was er sich wünschte. Lieber wäre er für einen Monat ins Schweigekloster gegangen, aber es half alles nichts. Die Ereignisse der letzten Wochen liegen schwer auf seinen Schultern und er seufzt. Was kann schon schlimmer sein, als unfreiwillig nackt im Fitnessstudio zu trainieren oder den morgendlichen Toilettengang haarklein kommentiert zu bekommen? Sebastian schwitzt. Nicht nur, weil es hier warm ist, sondern weil er spürt, dass Snorre mit Sicherheit irgendwo im Restaurant lauert. Im Brotkorb, im Kellner, im Korkenzieher. Ganz egal, was er wieder ausheckt. Für Sebastian wird es mit Sicherheit wieder mehr als unangenehm. »Du bist heute so angespannt«, sagt Karin, während sie eine ihrer perfekt gezupften Augenbrauen hebt. »Ich? Ach was«, nuschelt Sebastian und versucht, die Serviette unauffällig vom Schoß auf seinen Oberkörper zu verlagern. Man kann ja nie wissen. »Was hast du denn heute so gemacht?«, fragt sie. »Gute Frage«. Er hatte sich heute nämlich versteckt, das Haus nicht verlassen, eine Abstellgenehmigung für Pakete beauftragt, um diese nicht mehr selbst annehmen zu müssen. Auch die Kündigung fürs Fitnessstudio hatte er geschrieben und per E-Mail versendet. Dort konnte er sich nach der Aktion letztens ja wohl kaum noch blicken lassen. »Ein bisschen Papierkram«, sagt er, »ganz harmlos.« »Papierkram also«, wiederholt Karin skeptisch. »Hühnchen!« Die Stimme schießt durch seinen Kopf wie ein Stromschlag. »Snorre!« Sebastian zuckt so heftig zusammen, dass sein Messer vom Teller rutscht und mit einem metallischen Klong auf dem Boden landet. Karin blinzelt. »Geht's dir gut?« »Ja, alles bestens.« Er hebt das Messer auf und versucht dabei, so wenig Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich zu ziehen wie nur möglich. »Okay?« Karins Stimme klingt trocken. Sie schiebt sich eine Gabel voll Hühnerbrust in den Mund. Sebastian starrt auf sein Essen. »Bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt.« »Sebastian!« Snorres Stimme säuselt wie ein nerviger Windhauch durch seine Gedanken. »Weißt du, was super peinlich wäre? Wenn du jetzt ganz laut Kikeriki machst und dann einfach vom Stuhl fällst. Nein, nein, nein. Oder noch besser, du nimmst ein Stück Hühnchen, legst es dir auf die Stirn und sagst, ich nehme diese Mahlzeit mit auf meine spirituelle Reise.« Er kichert. Sebastian beißt die Zähne zusammen. Er spürt, wie sein Gesicht heiß wird. Ein Nerv zuckt unter seinem linken Auge. Er weiß, dass Snorre nicht nachgeben wird. »Sebastian?«, fragt Karin vorsichtig. »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?« Er nickt, zu schnell. »Ganz hervorragend. Ich bin geistig total anwesend und körperlich sowieso.« Karin hebt wieder eine Augenbraue. »Du schwitzt?« »Sag's oder ich mach's schlimmer«, raunt Snorre, der wohl immer noch in Sebastians Messer steckt. Sebastian starrt sein Huhn an. Das Fleisch glänzt in der Soße, als wüsste es genau, was gleich passieren würde. Karin beobachtet ihn mit wachsender Sorge, als Sebastian mit der Gabel ein Stückchen Huhn aufspießt, den Kopf in den Nacken legt und den Leckerbissen auf seiner Stirn platziert. Er öffnet den Mund. Hörst du lachen?
Ja, du bist lustig.
Ich nehme diese Mahlzeit mit auf meine spirituelle Reise. Karins Augen weiten sich. Ungläubig, verwirrt und sichtlich beunruhigt, starrt sie ihren Mann an. Und sie ist nicht die Einzige. Zahlreiche Gäste an den Nebentischen beobachten das Spektakel ebenfalls mit wachsender Belustigung. Sebastian hält es nicht mehr aus. Mit knallrotem Kopf und einem letzten entschuldigenden Nicken in Richtung Karin steht er auf und stolpert durch das Restaurant in Richtung der Toiletten. Sein Stirnhuhn liegt noch halbverdreckt auf der Serviette. Oh nein!
Was war das, Stirnhuhn?
Gott, was ist denn los? Pass auf, ich reiße mich zusammen. Sein Stirnhuhn liegt immer noch halb zerdrückt auf der Serviette, die er beim Aufstehen vom Schoß fegt. Er wirft sich regelrecht in die erste freie Kabine, verriegelt die Tür und setzt sich auf den Klodeckel. Die kühlen Fliesen, der schwache Geruch von Raumspray. Das Flackern der Neonlampe. Das leise Tropfen eines undichten Wasserhahns. Alles ist besser, als draußen zu sein. Ich bringe dich um, zischt er. Wuhuhuhu, tönt Snorre dramatisch aus dem Klorollenhalter. Die Wahrheit kommt nicht durch Mord, mein lieber Sebastian. Sie kommt durch Scham. Und du warst gerade wunderbar peinlich. Ich bin so stolz auf dich. Wenn du stolz bist, krieg ich Angst. Er reibt sich die Stirn. Und dann passiert es. Mit einem Mal verändert sich die Atmosphäre im Raum. Das Neonlicht flackern verstummt, das Tropfen hört auf, alles wird dumpf, als würde jemand Watte in seine Ohren stopfen. Sebastian blinzelt. Die grauen Fliesen vor ihm flimmern. Dann verändern sie sich, werden zu etwas anderem, zu Pergament. Eine alte, vergilbte Landkarte zeichnet sich auf den Wänden ab. Ungenau, grob, mit seltsamen Symbolen, Hügel, Wege, Wälder, Linien, Kreise, Kringel. Und dann, ganz klar und deutlich, ein rotes Kreuz mitten in den Bergen. Ein Name steht daneben, geschwungen und in blasser Tinte. Wendelstein. Sebastian starrt ungläubig auf die Karte. Er kennt den Wendelstein. Ein markanter Gipfel. Nicht weit von München. Ein markanter Gipfel. Nicht weit von München. Ein beliebtes Ausflugsziel mit Zahnradbahn und Wanderwegen. Aber warum erscheint ausgerechnet dieser Ort jetzt in seinem Kopf? Das ist es, murmelt er. Das ist der nächste Hinweis, oder? Keine Antwort. Snorre schweigt. Zum ersten Mal. Sebastian steht langsam auf, als hätte sich die Schwerkraft verändert. Die Karte verblasst, die Fliesen kehren zurück. Die Toilette riecht wieder nach Lavendel und Desinfektionsmittel. Der Wendelstein also.
Betthupferl. Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.